Nachwuchsfahndung.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachwuchsfahndung, dem Podcast der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Hier erfahrt ihr alles über Ausbildung, das Studium und den Polizeiberuf. Mein Name ist Sascha und heute nehme ich euch mit in die spannende Welt der Kriminalpolizei. Was macht die Kripo wirklich? Wie sieht ihren Arbeitsalltag aus? Und wie bereiten wir an der Fachhochschule die nächste Generation Kriminalistinnen und Kriminalisten für den Arbeitsalltag aus? Darüber spreche ich heute mit Kriminalhauptkommissar Ronald Braune. Wir haben uns vorher darüber unterhalten. Ich darf ihn duzen. Von daher, Ronald, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, zunächst danke für die wunderschöne Einleitung von euch. Ja, ich freue mich auch, mit dir, Sascha, hier das Interview durchzuführen.
Sehr schön. Ronald, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, also bereits seit 1982 bin ich in der Polizei. Ich hatte zur damaligen Zeit als 20-Jähriger in der Bereitschaftspolizei in Halle-Saale meinen Dienst begonnen. Mir hatte das sehr viel Spaß gemacht, bei der Polizei tätig zu sein. Ich hatte dann die Möglichkeit, ein Studium an der Technischen Hochschule in Berlin-Wildau aufzunehmen. Das war ein wirklich sehr schwieriger Part für mich, da ich zwischenzeitlich auch verheiratet war, hatte zwei Kinder und habe dann 5 Jahre lang studiert und habe dann den Abschluss erhalten als Diplom-Ingenieur in einem technischen Beruf. Weiterhin nach dieser Zeit wurde ich eingesetzt als Leiter im Polizeirevier Halle-Saale in der Kriminaltechnik. Das war für mich so spannend und aufregend, dass ich dort gleichzeitig auch die wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten genutzt habe, um dort ein daktyloskopisches Labor aufzubauen. Und es dauerte nicht lange. Die Behördenleitung war dann der Meinung, ich sollte dann den großen Bereich im Fachkommissariat 1 in der Polizeidirektion Halle-Saale übernehmen, wo ich dann fast 30 Jahre Leiter der Kriminaltechnik war. Ja, ich habe mich mehrfach qualifiziert. Ich habe mich qualifiziert im Landeskriminalamt. Ich habe mich qualifiziert beim Bundeskriminalamt, habe unzählige Lehrgänge dort absolviert. Und was mir besonders immer Spaß bereitet hat, ich habe dann die Möglichkeit erhalten, hier an der Fachhochschule bereits vor 15 Jahren eine spezialisierte Kriminaltechnik zu vermitteln und war dann seit 2006 mit im Nebenamt hier an der Fachhochschule tätig. Ja, mein weiterer Weg nach den langen, langen Jahren der Kriminaltechnik, also ich habe wirklich alle kriminaltechnischen Seminare wirklich miterlebt, war dann im Jahr 2022, wo ich mich entschlossen habe, meinen wunderschönen Job dann an den Nagel zu hängen und meinen weiteren Dienst hier an der Fachhochschule in der spezialisierten kriminaltechnischen Fortbildung weiterzuführen. Ja, das ist mein Werdegang bis jetzt.
Okay, ich habe jetzt gehört, Diplom-Ingenieur. Welcher Punkt war für den jungen Diplom-Ingenieur Ronald Braune damals ausschlaggebend zu sagen, Schutzpolizei ist nicht meine Stärke, ich gehe in die Kriminalpolizei? Der Punkt fehlt mir jetzt noch.
Ja, mich hat schon immer die kriminaltechnische Tatortarbeit interessiert. Mich hat interessiert die wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten, die es gibt. Und ich war immer derjenige, der wirklich richtig von Anfang an im tiefsten Untergrund gewühlt habe, sage ich mal, um dort vielleicht auch bestimmten Tätern habhaft zu werden und diese dann zur Strecke zu bringen.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe mit der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit wenig Berührungspunkte gehabt bisher in meiner polizeilichen Laufbahn. Und von daher jetzt nochmal die Frage, was ist der Der Alltag eines Kriminalisten. Ist das jetzt die ganze Zeit im Untergrund wühlen, Dreck aufwirbeln? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht unbedingt. Es ist die Motivation, sage ich mal, eine Straftat aufzuklären, ja, um dem Täter sozusagen habhaft zu werden. Das ist für mich meine Motivation, auch im Einsatz bestimmte Technik vorzuhalten, die heute wirklich sehr modern ist, und anhand der gesicherten Spuren den Täter zu überführen.
Okay. Wenn ich jetzt Fernseher anmache, sehe ich ganz viele Serien, die sich in irgendeiner Form mit Kriminalpolizei beschäftigen. Sei es jetzt im Tatort oder sonstige Formate. Wo ist jetzt der größte Unterschied? Wenn sich die Zuhörerinnen das jetzt das erste Mal zu Gemüte führen, dann einfach zu sagen, okay, es ist doch gar nicht so, wie es im Fernsehen dargestellt ist. Was sind so diese Hauptangriffspunkte, wo du jetzt sagst, stopp, so ist es nicht, sondern... So
ja,
läuft's wirklich.
Sascha, das ist zweideutig. Ja. Ich persönlich habe viel mit beim MDR im Polizeiruf mitgearbeitet. Also gestern lief erst wieder ein Polizeiruf, wo ich zu sehen war. Und wir hatten immer die Aufgaben, eine Beratung durchzuführen, dass das so echt wie möglich aussieht. Der Unterschied ist natürlich riesengroß. Erstens die Zeitkomponente, die dort vorgegeben wird. In einem Film muss eben, ich sag mal, eine Auswertung von einer DNA-Spur innerhalb von einer Stunde und 10 Minuten erfolgen, was im wahren Leben überhaupt nicht möglich ist. Wir sind zwar heute schon sehr weit, dass wir unsere DNA-Analytik innerhalb von Stunden gewährleisten können, aber zwischen Fernsehen und der Realität ist das wirklich ein himmelweiter Unterschied. Die Technik, die vorgehalten wird, muss ich sagen, ja, was so im Fernsehen gezeigt wird, wie bei CSI etc., die halten wir auch vor. Ja. Also da sage ich mir manchmal, also Fototechnik oder forensische Lichtquellen haben wir die gleichen.
Das heißt also, diese Serien können durchaus eine Orientierung bieten?
Ist richtig.
Okay, gut, ja. Auch das. Wunderbar, nehme ich auf jeden Fall aus dem Podcast mit. Die spektakulären Tatorte und Einsätze, die in den Serien gezeigt werden, ist das auch Aufgabe der Kriminalpolizei?
Sowohl als auch, muss ich sagen. Es spielen ja viele Komponenten eine Rolle, ja, die da in solchen Filmen gezeigt werden. Und der Unterschied zwischen, ich sag mal, einer Polizei, die jetzt hier bestimmte Straftaten aufklären muss, ist nicht immer dieselbe Angelegenheit. Ja.
Du bist jetzt schon mehrere Jahre bei der Polizei.
Ja.
Insbesondere in der Kriminalpolizei.
Ja.
Wie kann ich mir vorstellen, oder was für ein Bild kannst du mir mitgeben, wie sich die Arbeit eines Kriminalpolizisten von vor vielen Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt verändert hat?
Ja, die wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten haben sich rapide verändert. Ja, also heute können wir Mittel einsetzen, also bestimmte Einsatzmittel, die wir vorhalten, können wir zum Einsatz bringen, die es früher nicht gab. Sicherlich müssen wir nach wie vor jede Spur, wie auch früher, ordnungsgemäß sichern. Ja. Es gibt aber heute viele Hilfsmittel, viele elektronische Hilfsmittel, die wir nutzen können, um Spuren sichtbar zu machen, beziehungsweise Spuren aufzunehmen und vor allem Spuren abzuarbeiten. Die Spuren, die wir sichern und dann anschließend dem Landeskriminalamt überführen, den Sachverständigen für DNA-Analytik, für Branduntersuchungen oder für Daktyloskopie, haben sich auch grundlegend geändert. Ja, wo früher eben wirklich die Daktyloskopen noch nur am Lesegerät saßen, sicherlich sitzen die heute auch noch da mit dem Vier-Augen-Prinzip. Aber heute gibt es wissenschaftlich-technische Möglichkeiten, wo ich so eine daktyloskopische Spur auch aus einem Bild heraus ablesen kann, ja, und diese zur weiteren Untersuchung, ich sag mal gerade bei den Delikten der Betäubungsmittelkriminalität, wo ich die dann weiterverwerten kann.
Kannst du mir noch ein Beispiel nennen für eine Technik, die sich verbessert hat, die den Arbeitsalltag der Polizei erleichtert haben zum Überführen von bestimmten Tätergruppierungen?
Da kann ich selbstverständlich sofort die Frage beantworten. Ich spreche hier von der DNA-Analytik. Ja, die DNA-Analytik ist heute führend in jeglicher Beziehung. Wenn wir beantragen über die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, dass wir bestimmte Gutachten erstellt haben wollen, wo es sich hierbei schon so weitgehend handelt, dass wir die Augenfarbe, das Alter etc. bestimmen können, das ist wirklich ein Quantensprung in unserer wissenschaftlich-technischen Ausrüstung.
Und wie viel von einem Menschen braucht ihr, um diese DNA-Muster zu analysieren?
Ja, das sind die kleinsten Zellen, die wir am Tatort sichern, ja, mit unseren bestimmten Materialien, ob das unsere im Nanometerbereich befindlichen Beleuchtungseinrichtungen sind oder mit unserem herkömmlichen Wattestieltupfer, wo wir bestimmte Zellarten bei bestimmten Delikten eben sichern, reicht vollkommen aus.
Jetzt für mich, wie findet man Spuren im Nanometerbereich? Wir reden jetzt von einem Millionstel.
Ja,
an Millimeter oder Metern?
Das wird mit dem sogenannten Wattestieltupfern oder mit solchen Tubes gesichert, die das aufnehmen. Das sind solche kleinen Klebeflächen, die dann entsprechend zur Untersuchung gelangen und dann dort in den Laboren der DNA extrahiert werden.
Und dann macht sich jemand die Mühe, diese Klebespuren, jeder ja. einzelne, zu analysieren, um auch die kleinste Spur zu finden?
Um die kleinste Spur zu finden. Ja, das wow. machen heute Maschinen, also das machen die sogenannten Sequenzer, die das dann filtern aus den DNA-Materialien und die dann das entsprechende DNA-Muster rausgeben.
Und das war deine tägliche Arbeit im Fachkommissariat 1?
Das war nicht nur meine tägliche Arbeit im Fachkommissariat 1, da gehört noch viel mehr dazu. Ein Fachkommissariat 1 hat viele Aufgaben. Da gehört erstmal ein riesengroßer Personenkreis dazu, denn das Fachkommissariat 1 unterteilt sich zu einem in die Kriminalaktenhaltung, wo alle Kriminalakten vorgehalten werden. Dann haben wir im Fachkommissariat 1 den Erkennungsdienst, wo wir entsprechend erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, also sprich Fingerabdrücke sichern, Fotos erstellen und so weiter. Dann ein ganz wichtiger Punkt im Fachkommissariat 1 ist heute die EDV-Beweissicherung. Und zum guter Letzt haben wir noch im Fachkommissariat 1 die Fahndung und die Kriminaltechnik.
Kriminaltechnik kenne ich jetzt aus meiner Erfahrung. Das sind die Menschen, die zu den Tatorten fahren und die fotografischen Aufnahmen tätigen, DNA-Spuren sichern, richtig?
Ganz genau.
Okay.
Die
okay.
alle Spuren sichern bei jedem Delikt. Es gibt hier nicht nur Kapitalverbrechen, es gibt ja auch ganz normale Einbruchsdiebstähle etc., die wir bearbeiten.
Muss ich mir das auch so vorstellen, dass diese kleinen geknickten Kärtchen an die Tatorte gestellt werden mit den Nummern drauf?
Jawohl, die Zifferntafeln. Prinzipiell werden die an jeden Tatort eingesetzt, ja, um die Spuren zu bestimmen und anschließend fotografisch sichern, damit unsere Spurenlage auch vor der Staatsanwaltschaft bzw. vor Gericht dann nachvollzogen werden kann.
Nur ganz grob bei einem Laubeneinbruch.
Ja.
Wie viele Bilder sind so, wenn du es einschätzen kannst, grob der Durchschnitt, die an so einer Akte dranhängen für den Staatsanwalt?
Also Fotoaufnahmen vom Einsatzort, ist, denke ich mal, sind bestimmt in jedem Fall mindestens 30.
Wow.
Da kommen die Übersichtsaufnahmen, dann kommen die Detailübersichtsaufnahmen, Detailaufnahmen, dann kommen die Einbruchspuren, welche fotografiert werden müssen. Dann wird zuerst der unveränderte Tatort fotografiert, dann wird der bezifferte Tatort nochmal fotografiert, sodass auch jeder Staatsanwalt und jeder Richter sich in diesen Fall hineinversetzen kann.
Das klingt nach einer Menge Arbeit.
Ja, das ist nicht nur die Menge Arbeit, die wir heute vorhalten. Wir haben ja heute auch unter anderem unsere dreidimensionale Technik im Einsatz. Wir arbeiten mit einer Sphärenkamera, wir arbeiten mit einem Pixplorer 500 Mark II, wo wir unsere Tatortbereiche in einem dreidimensionalen Feld aufnehmen, wo sich jeder dann nach der Bearbeitung von diesem Fall durch diese Bilder bewegen kann und wichtig für unsere Ermittler in den entsprechenden Fachkommissariaten bzw. auf den Dienststellen, dass diese sofort in der Lage sind, sich in diesen Sachverhalt hineinzuversetzen.
Wenn ich mich an meine Zeit auf dem Streifenwagen erinnern kann, dann haben wir noch für Einbruchsdelikte eine Lichtbildanlagekarte herstellen müssen mit richtig entwickelten Bildern. Wir haben die fotografiert, die Tatorte,
jawohl,
und mussten die dann, also mussten wir warten, bis sie letztendlich entwickelt waren und sie dann in so eine Mappe einkleben.
Ja.
Und ich sag mal, 30 Bilder waren nicht üblich bei uns.
Nein, das kann ich mir vor. Ich kenne das auch noch. Ja, ich habe hier da zu dieser Zeit auch gearbeitet. Schon die Filme, ja, die Filmentwicklung gab das hier überhaupt nicht her. Heute ist ja alles digitalisiert. Ja, heute kann ich unzählige Aufnahmen erstellen. Der größte Film, den wir damals zur Entwicklung abgegeben haben, waren 36 Aufnahmen. Ja, das wurde zwischen 16, 24 und 36 Aufnahmen. Das war das Maximale. Ja, oder man musste dann nochmal einen Film wechseln. Und ich kenne das auch noch, wo wir die Bilder dann in die Lichtbildmappe eingeklebt haben. Dann musste eine Legende geschrieben werden. Jedes Bild musste beziffert werden, zu jedem Bild eine Legende, damit sich jeder da zurechtfand.
Und die Bilder wurden noch von Hand beschriftet.
Richtig.
Das genau. Hat auch noch was mit Arbeit zu tun.
Ja.
Ich finde diese 3D-Technik extrem genial. Die hatten wir auch bei der Unfallaufnahme.
Richtig.
Davon vielleicht zu einer späteren Folge mal. Und es ist jetzt wirklich möglich, auch bei engeren Tatorten, Räumlichkeiten, die digital zu durchlaufen, sodass
ja
der Richter, die Staatsanwaltschaft sich da ein Bild von machen kann, ja?
Ja, wir haben seit dem Jahr 2006 hatten wir die erste Sphärenkamera beschafft im Land Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Tatortgruppe. Also mit unserer Tatortgruppe ist immer ein super schönes Zusammenarbeiten. Wir hatten im südlichen Bereich darum gebeten, dass wir unsere Kapitalverbrechen im Fachkommissariat 1 selber abarbeiten durften. Nur wenn wir personell etwas unterbesetzt waren, haben wir die Tatortgruppe mit zu uns geholt. Aber wir hatten damals eine wunderschöne Geschichte aufgenommen. Und vor allen Dingen hatten wir versucht, die Staatsanwaltschaft und das Gericht, das Landgericht dazu zu bewegen, dass die sich das entsprechend aneignen konnten, ja, mit einem, ich sag mal, mit wenigen Klicks. Wir hatten das dann überspielt, also per DVD oder Blu-ray dann rübergegeben. Und der Vorsitzende Richter vom Landgericht in Halle, der war so beeindruckt damals, wo wir das vorgestellt hatten, der hatte dann gleich zu mir gesagt, also, ja, Herr Braune, ich möchte keinen mehr an meinem Tisch, an meinem Richtertisch sehen und dass der mir eine Lichtbildmappe erklärt. Ich lasse die Seele umbauen mit großen Bildschirmen und zeige dann nur noch die 3D-Kamera. Es war natürlich, habe ich dann gesagt, das wird nicht möglich sein, weil die Detailaufnahmen ja ein wichtiger Bestandteil im Ermittlungsverfahren ist. Und die Lichtbildmappen nach wie vor dann digital erstellt werden und dann dem Landgericht bzw. der Staatsanwaltschaft zugestellt werden. Ja, aber bis heute muss ich echt sagen, der Vorsitzende Richter ist beeindruckt von dieser Technik, weil daraus auch Vermessungssysteme erstellt werden können. Ja, wir können aus dem Tatortbereich bestimmte Messungen durchführen. Wie weit liegt zum Beispiel das Tatmittel entfernt vom Geschädigten etc. und so weiter und so weiter.
Ronald, ich will nur ganz kurz verhindern, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen falschen Eindruck von uns bekommen. An welchem Zeitpunkt wird denn entschieden, wann diese Sphärenkamera zum Einsatz kommt? Weil sicherlich doch nicht bei jedem Tatort, oder?
Um Gottes Willen, nicht bei jedem Tatort. Es gibt eine Festlegung, also eine Erlasslage, die genau vorschreibt, wann solche Technik zum Einsatz kommt. Wir hatten zur damaligen Zeit prinzipiell nur Kapitalverbrechen mit dieser Kamera aufgenommen. Dann kam es dazu, dass wir jeden tödlichen Verkehrsunfall aufgenommen hatten. Und eigentlich war unser Bestreben daraus, das sogenannte UBA, also die Unfallbeweisaufnahme, mit diesem System zu ersetzen. Die Beschaffung von dieser Technik, von dieser Sphärenkamera bzw. von dem Bixplore ist natürlich nicht unerheblich. Also da stehen auch bestimmte Kosten dahinter. Und zurzeit ist, ich sag mal, unsere Polizei im Beschaffungsmodus. Auf jeden Fall hat jedes Fachkommissariat und unsere Tatortgruppe diese Vermessungssysteme, also diese 3D-Kameras. Wenn ich jetzt zum Kellereinbruch fahre oder zum Wohnungseinbruch, sicherlich sind das auch schwerwiegende Delikte, wo die Geschädigten auch sich darüber Gedanken machen. Aber da ist der Einsatz noch nicht so entsprechend für diese Kamera.
Okay, nehme ich mit. Klingt interessant. Vielleicht noch von mir eine kleine Geschichte aus meinem Studium, wo ich das erste Mal interessiert war an Kriminalpolizei, weil ich habe es dir im Vorgespräch schon erzählt, mein Herz schlägt für die Schutzpolizei. Ja. Folgender Sachverhalt, es ging darum, ein junger Mann kam auf die Polizeidienststelle und hat den Polizisten dort erklärt, dass bei seinem World of Warcraft Account Geld gestohlen wurde oder irgendeine Transaktion schiefgelaufen ist, irgendein flammendes Schwert, wurde Geld für bezahlt und wurde eben nicht das Schwert dann übergeben. Und dann war bei uns in der Studiengruppe der Auftrag, die Strafbarkeit zu prüfen. Und 2/3 von den Kolleginnen und Kollegen sind darauf gekommen, dass gar kein Vermögensschaden entstanden ist und deswegen auch solche Vermögensdelikte gar nicht in Frage kommen. Und mein Herz schlägt ja auch für die digitale Welt, auch fürs Gaming. Ja. Und für mich war klar, nee, da muss irgendwas dran sein. Also das kann ich jetzt nicht so passieren lassen, das geht gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Und da war das erste Mal für mich so dieser Impuls zu sagen, oh, das ist wirklich interessant. Also da guckst du mal genauer hin. Und daher jetzt erstmal meine Frage. Du warst in der Kriminalpolizei, bevor du hier an der Fachhochschule warst. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem Thema Cybercrime? Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, Cybercrime. Ein spannendes Gebiet, wofür sich die Mitarbeiter unbedingt interessieren müssen und qualifizieren müssen. Das ist ein wirklich so spezielles Thema, was in der Polizei Anwendung findet.
Ja, ist leicht nachzuvollziehen. Neben dem Interesse und den Spezialisierungen, was braucht ein guter Kriminalbeamter im Allgemeinen?
Ja, ein guter Kriminalbeamter braucht auf jeden Fall ein analytisches Denken. Ja? Er braucht Teamfähigkeit. Also ohne Teamarbeit geht gar nichts. Also allein hier irgendwelche Sachen durchzuführen, führt meistens ins Leere. Ganz wichtig ist Empathie, ja? Und vor allen Dingen sollte man in Stresssituationen absolut ruhig bleiben. Ja? Man sollte nicht die Orientierung verlieren, in keinster Weise. Es gibt immer bestimmte Sachen, wo man in Stresssituationen gerät. Und da sollte man wirklich einen absolut kühlen Kopf bewahren, um seine Arbeit dann ordnungsgemäß durchführen zu können.
Okay, und jetzt eine halbwegs persönliche Frage. Bei deinem interessantesten Fall, den du jetzt hier schildern kannst, ist es dir da gelungen, genau diese Ruhe immer zu bewahren?
Ich habe es immer versucht. Ja, es gelingt nicht immer. Also es gehen ja wirklich viele Gedanken durch den Kopf. Was muss ich als nächstes machen? Man will ja auch nicht versagen. Ja, man möchte ja auch unbedingt seine Arbeit richtig durchführen, ohne Fehler. Ja, denn jeder Fehler ist unverzeihlich. Ich sage immer am Tatort, da wo wir im Fachkommissariat 1 zu den Tatorten kommen, kommt hinterher niemand mehr und prüft oder kontrolliert, was haben wir gemacht. Wir müssen wirklich alle Sachen richtig rechtssicher abarbeiten und wirklich dort richtig durchführen.
Und wie war das jetzt bei deinem besonderen Fall?
Ja, bei meinem besonderen Fall. Also es kam damals dazu, dass wir zum Einsatz gerufen wurden nach Mansfeld-Südharz. Dort wurde ein Arzt als vermisst gemeldet, der an einem Sonntag dort zum Einsatz kam. Nachvollziehbar war, dass der Tatverdächtige damals angerufen hatte bei dem Notarzt und diesen gebeten hatte, an den Tatort zu kommen, nach Eisleben, nach Mansfeld-Südharz. Ja, was niemand wusste, dass der Täter zuvor eine Rentnerin, die Frau S., dann bereits mit einem Tatmittel erdrosselt hatte und diese wurde dann im Bett liegend vorgefunden. Die Ehefrau des Arztes rief dann in unserer Dienststelle an und teilte mit, ja, mein Mann ist nicht wieder nach Hause gekommen, der hatte gestern Abend einen Einsatz, sollte dort helfen und ist dort und dorthin gefahren. Wir haben dann den Tatort, beziehungsweise im ersten Angriff wurde die Schutzpolizei, also ich finde das immer ganz wichtig, dass auch die Schutzpolizei eine Ausbildung genießen kann. Wie verhalte ich mich bei einem Tatort im ersten Angriff? Was habe ich zu tun? Was habe ich zu lassen? Die Beamten hatten das damals wunderschön alles realisiert, bis wir dann dort vor Ort kamen. Ich habe dann damals den ersten Einsatzort betreten, bin dann in das kleine Häuschen, in das Einfamilienhaus hinein, habe dann dort im Bett liegend die Frau S., die Rentnerin, gefunden, bin dann zurück und habe dann entsprechend die Küchentür geöffnet und hinter der Küchentür lag dann erdrosselt der Notarzt und auf brutalste Weise wurde der wirklich umgebracht. Wir hatten dann die Aufgabe, den Tatort abzuarbeiten. Was damals mich bewegt hatte, ich hatte damals meinen Kriminaldirektor angerufen und habe gefragt, mir ging das so durch den Kopf, wir haben hier so viele schöne Spuren, könnten wir nicht das Landeskriminalamt einen Sachverständigen für Daktyloskopie zum Einsatz bringen? Ja, da war erst mal Ruhe und der Kriminaldirektor teilte mir damit, ja, das ist ja eine tolle Sache, aber versuch mal dein Glück, ruf dort mal an. Ja, ich war dann auch ein bisschen aufgeregt, das ging mir alles so durch den Kopf. Und ich habe dann im Landeskriminalamt, ich kannte ja die Mitarbeiter sehr gut, habe dann den Sachverhalt geschildert und habe mein Anliegen dort vorgebracht. Der zuständige Abteilungsleiter teilte damit, das ist eine tolle Idee, das ist mal was, wo wir bestimmt richtig groß rauskommen. Und es kam ein Sachverständiger für Daktyloskopie zum Einsatzort, wo wir unsere frisch gesicherten Tatortspuren sofort auswerten lassen konnten in diesem Fall. Und wir hatten sofort eine Trefferübereinstimmung an daktyloskopischen Spuren und konnten den Täter sofort zeitnah europaweit ausschreiben, weil dieser war flüchtig mit dem Fahrzeug des Notarztes. Zwischenzeitlich hatte sich der Täter in die Schweiz abgesetzt und wurde nach 2 Arbeitstagen dort in der Schweiz durch Polizeibeamte festgestellt und wurde festgenommen. Ich hatte zur damaligen Zeit die Möglichkeit, mit in die Schweiz zu fahren und dort ebenfalls mit den Kollegen aus der Schweiz die Tatortarbeit durchzuführen an dem Fahrzeug. Wir hatten dann gemeinsam dieses Fahrzeug untersucht und hatten dann auch alle Gegenstände aufgefunden. Es wurde ja immer noch aus dem Fall heraus eine dritte Person vermisst, eine Schweizerin, die laut Datenauswertung mit einem Handy sich hier in Deutschland zuletzt eingeloggt hatte, diese aber nie aufgetaucht waren. Nach weiteren 2 Jahren, nachdem auch der Täter verurteilt wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, wurde dann in einem Waldstück in Saurasen hier in Sachsen-Anhalt, in der sogenannten Wolfsgrube, wurden dann menschliche Überreste, also sprich Knochen und Schädel, aufgefunden. Diese wurden in der Rechtsmedizin mittels DNA-Analytik ausgewertet und es handelte sich dabei um die vermisste Schweizerin, welche sich mit dem Gabor-Sprung eingelassen hatte, diese Worte durch Gabor-Sprung, also den Täter damals, also ich kann den Namen jetzt benennen, weil der Täter ist verstorben zwischenzeitlich und daraus ist auch ein Film entstanden und wir konnten dann nachweisen, dass die Frau dort mittels Fesselwerkzeug durch den Beschuldigten angebunden wurde und dann über Jahre dann dort zurückgelassen wurde.
Ronald, danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, war spannend. Also
ich finde es schön zu hören, dass die ganzen Bemühungen dann wirklich zum Erfolg geführt
die
haben.
Die haben letztendlich zum Erfolg geführt, ja.
Ich habe jetzt in deiner Erzählung ganz viele Begriffe aufgenommen aus der Kriminalpolizei. Jetzt lass uns mal den Bogen spannen zur Ausbildung und zum Studium hier. Welche Fähigkeiten, die ein Kriminalbeamter oder eine Kriminalbeamtin haben muss, werden denn hier an der Fachhochschule ausgebildet?
Vorhanden sein müssen absolute Rechtskenntnisse. Dazu gehört das StGB, sprich Strafgesetzbuch, ich übersetze das gleich mal. Dazu gehört die StPO, also unsere Strafprozessordnung, das Polizeirecht, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte. Und rechtssicheres Handeln muss unbedingt vorausgesetzt werden. Das ist für unsere K-Leute, also für die Kriminalisten, eigentlich eine Grundvoraussetzung, um hier ihre Tätigkeit durchführen zu können.
Und wie sieht das aus mit handwerklichen Fähigkeiten? Also wenn ich jetzt an Filme denke, die Ermittler arbeiten mit einem kleinen Pinsel. Gehört das hier alles noch mit dazu? Ist das noch polizeilicher Standard?
Das ist polizeiliche Ausbildung. Ja, das ist bei uns polizeiliche Ausbildung. Eine Sicherung von einer dakteleskopischen Spur mit Adhäsionsmitteln, ja, mit unserem klassischen Rußpulver oder Magnetpulver wird hier an der Fachhochschule intensiv gelehrt, ja, dass der Umgang auch gewährleistet werden kann, dass die zukünftigen Kriminalisten oder Schutzpolizisten in ihrer Tätigkeit sicher sind.
Gibt es sonst noch handwerkliche Dinge im kriminalpolizeilichen Bereich, die den Anwärtern hier beigebracht werden?
Ja, selbstverständlich. Also ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine bestimmte Spurensuche-Sicherung an bestimmten Gerätschaften oder an Fahrzeugen einige Sachen voraussetzt. Ja, wenn ich Fahrzeugteile abbauen muss oder wenn ich mal ein Schloss ausbauen muss, welches ich zur Schlossuntersuchung einsende, das sind handwerkliche Fähigkeiten, die ich mitbringen muss.
Okay. Dann gibt es sicherlich noch ein paar Inhalte im Studium oder der Ausbildung, die die Anwärter hier überraschen. Mit dem Schloss ausbauen, gebe ich zu, daran habe ich jetzt auch nicht gedacht.
Okay. Ja, es gibt viele Sachen. Oder wenn ich zum Beispiel Fahrzeuguntersuchung, möchte ich auch mal, dass ein Fahrzeug, ein Reifenwechsel ja, durchgeführt wird, wenn ich den Reifen benötige für eine Untersuchung, wenn ich eine Reifenspur sichere, ich brauche hier Vergleichsmaterial. Das Vergleichsmaterial kann ich selbstverständlich nur von einem Fahrzeug abnehmen.
Okay, jetzt haben wir hier viel mit jungen Leuten zu tun und die stehen alle am Anfang ihrer Laufbahn. Was möchtest du diesen Menschen mitgeben? Was möchtest du von denen?
Ja, ich arbeite gern mit den jungen Leuten, ja, auch in meiner Fortbildungsstrecke, in meiner Ausbildung. Es ist ein super Arbeiten, weil, ich sag mal, unsere ältere Generation denkt vollkommen anders. Die junge Generation denkt mehr über die Geschichten, elektronische Sachen und Maßnahmen nach, Cybercrime, ganz wichtig, ja, was wir zum Beispiel, ich möchte nicht sagen, dass wir das nicht wissen, aber die gehen vollkommen anders an ihre Sachen ran, ja, und das macht mir Spaß, auch wenn ich Fälle vorstelle, es gibt ja Fälle, die wir noch nicht gelöst haben, die noch offen sind, stelle ich jedes Mal in meinem Unterricht vor und frage dann, welche Möglichkeiten sehen Sie, um diesen Fall vielleicht noch aufklären zu können? Da kommen manchmal Sachen, da denken wir nicht dran. Ja? Das ist unvorstellbar.
Ich höre jetzt raus, dass die junge Generation eine Bereicherung ist.
Bei der Auswertung in unserem kriminaltechnischen Labor, ja, gibt es Sachen, die uns die jungen Beamten schildern bzw. vorstellen. Darauf sind wir eigentlich noch nicht mal gekommen.
Das heißt, die junge Generation bietet in dem Sinne auch neue Ermittlungsansätze, neue Gedanken, neue Ideen, die ernsthaft für neue Ermittlungsergebnisse stehen.
Auf jeden Fall, ja. Ich sehe das immer, ich habe hier nur noch Kontakt zu unseren Fachkommissariaten, schon bei Videoauswertung sehen manche das vollkommen anders wie wir. Ja, die achten dann auf andere Besonderheiten. Das ist wie bei einer Phantombildzeichnung, wo mir ein Kind beschreibt, ja, ich sehe das, habe das vollkommen anders gesehen, weil die das aus einem vollkommen anderen Blickwinkel sehen. Ja, das ist eben das Spannende daran.
Ronald, ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich. Und zwar, mein Herz, wie gesagt, schlägt für die Schutzpolizei. Ja. Versuch mich doch bitte in 5 Sätzen, wegen mir auch ein paar mehr, zu überzeugen, meinen Arbeitsbereich zu wechseln.
Sascha, das werde ich nicht schaffen. Ja? Also dein Arbeitsbereich Schutzpolizei. Es gibt so viele Polizeibeamte, die sind mit Leib und Seele Schutzpolizei. Die möchten niemals zur Kriminalpolizei dort Ermittlungstätigkeiten aufnehmen, sich am Schreibtisch festhalten und dort ihre Akte studieren, was da alles fehlt. Andersherum ist es natürlich auch so, dass viele Kriminalisten nicht zur Schutzpolizei möchten. Die möchten dann eben ihre Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei widmen, möchten dann erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen, möchten spannende Ermittlungsansätze suchen, möchten dort bestimmte Angelegenheiten, ich sag mal jetzt bei Handel mit Drogen aufdecken und so weiter und so weiter. Ja, das sind eben, Sascha, ich werde dich nicht überzeugen, definitiv nicht, dass du zur Kriminalpolizei gehst. Du bist mit Leib und Seele Schutzpolizist.
Vielleicht liegt es auch daran, mein Start mit der Kriminalpolizei war nicht ganz so besonders. Und zwar war es so, 2009 ist in Bad Lauchstädt eine Lagerhalle abgebrannt und mein damaliger Ausbilder, der Brandermittlungsleiter war, und ich, wir sollten zum Tatort fahren, der schon seit, ich glaube, seit 3 Tagen waren die Flammen schon aus und wir sollten dann diese Lagerhalle untersuchen. Der Grund war, ein Lackierer ist in diese Lagerhalle mit eingezogen, hat also eine Parzelle da gemietet, und der Verdacht lag nahe, weil die Versicherungssumme sehr hoch ausgesetzt war, dass es sich hier um eine Brandstiftung handelt und dass Brandbeschleuniger im Spiel waren. Mein Ausbilder und ich fahren dahin, die Halle, aus der Erinnerung heraus 35 Meter breit, 10 Meter hoch, ganz viele Abteile, wie man einen Keller eigentlich kennt, ein Gang in der Mitte, rechts und links abgehende Abteile, und wir kämpfen uns so durch diese Brandüberreste. Die ganzen Fenster in den nur schwarz aufgeschichteten Steinmauern waren komplett weggebrannt, und wir suchten das Abteil, wo die Lacke gelagert waren, um rauszufinden, ob dort mit Brandbeschleunigern gearbeitet wurde. Und wir finden das Abteil und mein Ausbilder nimmt gerade so eine Schippe in die Hand, um die Asche ein wenig aufzuwühlen. Und in dem Moment wird es hell in der Halle, weil die Mauer neben uns einfach komplett umfällt. Der Wind hat es geschafft, die durch den Brand poröse Mauer einfach umzudrücken. Und der einzige Grund, warum ich jetzt hier noch sitzen kann, ist die richtige Windrichtung.
Ja, Sascha, ich kann mich an den Sachverhalt noch ganz genau erinnern. Wir sind nämlich danach zum Einsatz gekommen. Ganz wichtig, ja, man sollte doch bei einer Brandortuntersuchung auf viele Sachen, also heute ist es ja so, dass nur noch spezialisierte Brandursachenermittler, die jetzt ausgebildet werden im Bereich in Sachsen, über ein fast Dreivierteljahr alle Module durchlaufen müssen, die dann richtig spezialisiert sind. Wo ist die Brandausbruchstelle? Wie habe ich mich auch arbeitsschutzmäßig zu verhalten? Ja? 2009, was hatten wir da für Anzüge? Was hatten wir da für Arbeitsschutzmöglichkeiten, um einen Brandort wirklich unfallfrei zu betreten? Das ist erst vor einigen Jahren ja, ist das erst entwickelt worden, um die Sicherheit von uns als Beamte wirklich zu erreichen.
Genau, ich war in meinen ganz normalen zivilen Sachen war ich an diesem Tatort.
Strikt untersagt heute, ja. Heute gibt es da Vorschriften. Da brauche ich vom Schuh bis zum Beatmungsgerät. Also ich muss da auch bestimmte Parameter einhalten, dass ich mit meinem Atemschutzgerät da ordentlich umgehen kann. Dann brauche ich bestimmte Materialien, damit ich auch CO-Wert bestimmen kann. Heute ist das alles vorschriftsmäßig viel besser angebunden als wie damals.
Das hätte mir auf jeden Fall den Kleinstoß Angstschweiß und die zwei Wochen Geruch nach Asche erspart.
Das stimmt.
Okay. Ronald, ich merke bei dir, das Feuer für die Kriminalpolizei, so wie du bei mir das Feuer für die Schutzpolizei merkst. Und ich muss ehrlich sagen, es begeistert mich, Menschen zu treffen, die für was anderes in dem Beruf brennen und trotzdem für den Beruf brennen. Das finde ich super. Für dich hast du noch eine letzte Frage an mich. Ich habe noch eine an dich und die Freiheit, weil du heute mein Gast bist. Soll ich anfangen, dir die Frage zu stellen?
Bitte. Okay.
Und zwar, du hast dich entschieden, ja an der Fachhochschule zu unterrichten.
Ja.
Und da sind wir ja in denselben Paar Schuhen. Ich unterrichte ja auch junge Menschen. Was ist für dich der schönste Moment, wenn du das erste Mal in eine neue Klasse gehst?
Das ist mir heute widerfahren. Ich habe heute die ersten Unterrichtsstunden in der Ausbildung, in dem Verwendungsaufstieg oder in der Aufstiegsausbildung von Vermittlern zum gehobenen Dienst durchgeführt. Mein Schönstes ist am Ende erstmal, wenn ich die Klasse so begeistern kann, dass ich da eine Stecknadel fallen lassen kann, die ich dann höre. Ja, dass mir so viel Gehör geschenkt wird. Ich gestalte den Unterricht auch richtig spannend, ja, weil ich den immer mit, das kann ich mir erlauben, praxisnah verbinden kann. Und da sitzen dann 20 Mann vor mir und wie geht's weiter? Was wurde da alles durchgeführt? Was wurde alles gemacht? Und ja, und zum Schluss freue ich mich immer, wenn ich dort wirklich in einer beruhigenden Art und Weise den Unterrichtsraum verlassen kann und ich wirklich so eine komplette Klasse begeistern konnte. Ich war auch schon in der Ausbildung, habe dort Vertretung gemacht. Die waren auch sehr begeistert. Es spielt immer eine Rolle, was da hineinkommt, ja? Was man denen alles bieten kann. Ich mache natürlich auch viel Praxisnähe. Ich fahre mit den Leuten, ich sage mal, in der Rechtsmedizin und erläutere dort bestimmte Merkmale und was kann ich alles untersuchen, um dort dann entsprechend die Tat oder das Verbrechen aufzuklären. Ja, mir macht das Spaß, hier an der Fachhochschule tätig zu sein. Also ich bin jetzt fast 4 Jahre schon wieder hier, ja. Und werde auch meinen Dienst noch weiterhin mit voller Freude fortsetzen.
Der Besuch in der Rechtsmedizin zu meinem Studium war auch eins meiner Highlights und die Erinnerung halte ich sehr hoch.
Okay.
Das war auf jeden Fall sehr prägend für mich. Ronald, deine Frage an mich.
Ja, wie bist du zur Fachhochschule gekommen?
Meinst du zur Fachhochschule als Polizeitrainer?
Als Polizeitrainer.
Okay, ich habe vorher meinen Dienst beim jetzigen ZVAD, also bei dem zentralen Autobahndienst, in Weißenfels absolviert.
Okay.
Und das Alter in meiner Dienstschicht war verhältnismäßig hoch. Dann haben sie gefragt, wer sich weiterqualifizieren möchte zu bestimmten Trainerscheinen, wie zum Beispiel den Sportausbilder, den Nahkampfausbilder. Und da meine Dienstschicht das nicht wollte, weil wer 4 Jahre vor dem Ruhestand ist, der belastet sich mit sowas anscheinend nicht, habe ich mich da gemeldet. Und letztendlich war dann 2017 bei uns im Intranet eine Ausschreibung zu sehen für einen Kommunikationstrainer. Und da habe ich mich drauf beworben und habe die Ausschreibung gewonnen und durfte dann ab dem 01.01.2018 hier in der Fachhochschule unterrichten.
Toll.
Super. Und dann habe ich meine Interessen halt weiterentwickelt in Richtung Medizin und jetzt bin ich im letzten Punkt der Ausbilder für taktische Einsatzmedizin.
Super. Aber ich merke, auch dir, Sascha, macht dein Beruf richtig Spaß. Ja, du bist mit Leib und Seele Polizeibeamter.
Der beste Beruf der Welt.
Genau, genau wie bei mir.
Ronald, vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für dein Berufsleben. Vielen Dank für deine Geschichten, die du uns hier erzählt hast. Ich denke, jeder von uns konnte jetzt ein bisschen besser sich das Bild eines Polizeibeamten vorstellen, der in der Kriminalpolizei arbeitet. Ronald, vielen, vielen Dank.
Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken, Sascha, bei dir für das super Interview. Hat mir richtig Spaß gemacht, ja, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und ich hoffe vielleicht, dass wir nochmal einen Podcast erstellen können, vielleicht in unserem Ausbildungsbereich oder bei der neuesten Entwicklung, die wir jetzt hier anstreben. Das ist gemeinsam mit Oberarzt Dr. Stiller eine Blutspurenmorphologie, um eine Blutspurenbestimmung für unsere Polizeibeamten gewährleisten können, damit dort auch nichts mehr schief geht.
Vielen Dank. Okay. Das kann ich nur zurückgeben. Du warst ein sehr angenehmer Gast und ich freue mich, dich auf jeden Fall nochmal begrüßen zu dürfen hier.
Okay, danke.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls euch die Ausbildung oder das Studium an der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt interessiert, besucht doch gerne unsere Website nachwuchsfahndung.de oder schaut auf Instagram vorbei, nachwuchs.fahndung. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Es verabschieden sich heute mein Gast
Ronald
und ich, der Sascha.
Nachwuchsfahndung.